Lustig, ne? Was Kinder manchmal sagen, und wir Erwachsenen brauchen manchmal ein bisschen Zeit, bis wir dann verstehen, was das überhaupt bedeuten soll. Wenn ich mich nicht furchtbar täusche, ist es das erste Mal, dass ich hier bei euch predige. Aber ich war schon mal da. Oder ist jemand anderer Meinung? Ihr dürft mich gern korrigieren. Ich führe Buch darüber, und das ist ganz gut, weil man sonst ganz peinlich werden, dass man zweimal, oder mir wurde es gesagt, in einer Gemeinde hätte ein Prediger dreimal hintereinander dieselbe Predigt gehalten. Und das soll natürlich nicht passieren. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir hier bei euch sind. Wir sind schon einmal zu Besuch gewesen, das ist letztes oder vorletztes Jahr war das. Und da haben wir euch schon ein bisschen kennengelernt und wir haben uns damals schon wohlgefühlt. Ich bin heute zu zweit da. Meine Frau ist selbst Predigerin. Sie ist heute in Schwäbisch Gmünd. Sie hat zwei Gemeinden, Schorndorf und Schwäbisch Gmünd, zu betreuen. Und so habe ich meinen Sohn mitgebracht, der Jonathan. Der kommt immer ganz gerne mit mir mit, auch wenn er dadurch doch nicht doppelt hört. Denn ich sage es euch gesagt, es wird ihm nicht langweilig. Ich möchte euch auch Grüße mitbringen. Das ist so von uns im Vereinigungsteam. Wir sagen uns immer, wenn du irgendwo hingehst zum Predigen, bitte richte Grüße auf. Möchte ich ja auch tun. Wir sind ziemlich neu hier in der Gegend. Wir sind erst kürzlich ins Schwabenländle gezogen. Wir wohnen, ist auch eine schöne Stadt. Wir haben die ja auch schon vor einiger Zeit kennengelernt. Ihr habt es schön hier. Es ist eine schöne Gegend, schöne Landschaft. Meine Frau hat sich sofort verliebt in die Gegend hier. Wisst ihr, es ist nicht so flach. Ich komme aus Norddeutschland ursprünglich, da ist alles flach. Und sie kommt aus dem Bayerischen Wald. Und sie sagt hier, diese Berge sind nicht zu hoch, aber auch nicht zu flach. Sie sagt, hier ist es wie zu Hause. Und wir fühlen uns sehr wohl hier. Auch wir sind auch schon fast ein bisschen Schwaben, wir hinpassen. Und wir sind auch dankbar dafür, dass in jeder Gemeinde, die wir bisher kennengelernt haben, Menschen sind, die liebevoll miteinander umgehen, denen es, wenn es um eine Sache geht und um Menschen, wichtiger ist, wie es den Menschen geht. Und ich weiß nicht, ihr passt auch immer gut auf, ne? Und ich habe zwei Dinge gehört. Ihr werdet am Montag was Besonderes haben, den Schöpfungsfilm. Und dann werdet ihr eine Woche später, glaube ich, ist Afrika-Film. Ist es eine Woche, zwei Wochen später? Und ich kann euch das nur empfehlen. Das sind sehr gute Vorträge. Da kann man die Menschen. Und da ist ein Satz. Lasst uns dafür beten, dass die Menschen, die kommen, erkennen, dass Gott durch seine Hand die Erde geschaffen hat. Und das ist sicherlich richtig. Dafür beten wir und das wollen wir. Aber ein Geheimnis verraten. Ich wünsche etwas und sehen etwas auf der Leinwand. Und durch das, was auf der Leinwand ist, erkennen sie etwas. Und was ist dann? Was ist dann, wenn sie etwas erkannt haben? Und ich möchte euch verraten, was mein Ziel ist in Mission, in Evangelisation, in der Gemeindearbeit, in unserem persönlichen Leben. Mein Ziel ist, dass die Menschen nicht nur einen Gedanken hören, sondern dass kann man Jesus Christus durch eine PowerPoint-Präsentation in einem Vortrag begegnen? Und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen in der Predigt. Wie begegnen Menschen, damit sie ihm begegnen können? Und ich will es euch gleich verraten, dadurch habe ich nicht zu viel von der Predigt genommen. Jesus Christus, damit die Menschen, die ihn suchen, durch diese Menschen, durch die Jünger Jesu und Vorträge halten. Mir wurde ein Glas Wasser angeboten, jetzt habe ich es abgelehnt, das war dumm von mir. Dankeschön. Das war ein bisschen voreilig von mir. Jesus Christus braucht Menschen. Es lautet, Wahrheit geht vor Tradition. Ich danke dir. Ich hätte gleich sagen sollen, aber ich wusste nicht, dass mein Hals das braucht. Und ausgetragen wurde. Was ist, wenn wir etwas gewohnt sind, auf eine bestimmte Weise zu tun und das soll geändert werden? Veränderung ist etwas, was Menschen nicht mögen. Willst du Menschen aufregen, willst du sie verunsichern, willst du Streit, dann verändere etwas. Und darum haben manche Menschen auch Angst vor Veränderungen. Nun ist aber eine Tatsache, dass die Welt sich verändert. Und wenn wir in der Bibel lesen, da warten umwälzende Veränderungen auf uns. Sollten wir als Christen Freunde der Veränderung, der spricht. Vielleicht, damit ihr wisst, wovon ich rede, ein oder zwei Beispiele. Vor einigen hundert Jahren hatte man noch die Ansicht, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist und dass sich die Sonne um ihn dreht. Ist ja auch offensichtlich, oder? Und so war das die traditionelle Sicht. Alles dreht sich um die Erde. Wir stehen ja still. Offensichtlich hatte die These aufgestellt, dass die Erde sich bewegt. Um die Sonne. Die Tradition sagte, das stimmt nicht. Und so stand er vor den wissenschaftlichen, und er hat so einiges erzählt, und schließlich und endlich sagte er, aber wisst ihr was, ich habe hier ein Teleskop mitgebracht, ein Fernrohr. Ich lade Sie ein, einmal aufzustehen, schauen Sie durch und beobachten Sie. Wir brauchen da nicht durchschauen, wir wissen, was Wahrheit ist. Und ich habe als Kind, als ich das gesehen habe, das war so ein Theaterstück, trotzdem mal die Augen aufmachen und durchschauen. Wir wissen heute, dass die Wahrheit ist, die Erde dreht sich um die Sonne. Und die Tradition hatte Unrecht. Ein zweites Beispiel, als ich Kind war, ich bin in den 60ern aufgewachsen, Flower Power, Beatles, und von uns jungen Leuten wurden die Haare immer länger, auch von den Jungs. Und da war ein Leben, denn alle Männer hatten kurze Haare und die Frauen durften lange haben und die hatten auch lange. Und dann war ein Lehrer da, der hat uns in Geschichte und der hat uns dann gesagt, wisst ihr, sind eigentlich lange Haare bei Männern weiter verbreitet gewesen als kurze. Die kurzen Haare sind speziell in Deutschland Wahrheit und Tradition. Wir denken manchmal, was wir erleben, das wäre schon Tradition, auch wenn es nur in unserem Leben so war. Und schon im Leben vor unserer Zeit war es ganz anders. Aber wir denken, so wie wir es erleben, so wie wir es kennen, so ist es richtig. Und alle Veränderungen sind falsch. Und vielleicht ein drittes Beispiel, aber ihr wisst schon längst, worum es geht. Meine Predigerin und vielleicht unsere Schwestern verstehen das besser als wir Brüder manchmal, weil sie da manchmal mehr dem ausgesetzt sind. Und sie hat gesagt, ist dir aufgefallen, als wir da und da waren, wie die Leute unten mich gemustert haben, ob ich auch richtig... sie sagte, da kam eine Schwester auf mich zu und sagte, liebe Schwester, aber du weißt schon, dass man als... Liebe Schwester, danke für den Hinweis, ich kann dich beruhigen. Diese Kleidung habe ich in einer Frauenboutique gekauft. Ich sage das jetzt ein bisschen augenzwinkernd. Mein Thema ist nicht, dass jede Tradition falsch ist. Meine Aussage ist die, und darüber möchte ich mit euch nachdenken, was machen wir, wenn Tradition und Wahrheit sich widersprechen? Wir dann. Und solche Situationen gibt, von denen Gott gar nichts wissen wollte. Und da haben wir eine Herausforderung. Die Predigt hat drei Teile. Komisch, jede Predigt hat drei Teile, ne? Auch meine. Die Herausforderung, die Gott hat, zweit mit solchen Dingen umzugehen. Die Herausforderung möchte ich anhand eines Beispiels führen. Und darum können wir froh sein, dass wir jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes leben, wo Gott überall gleichzeitig sein kann. Jesus kam zu den Juden. Und erinnert ihr euch, dass in Daniel Kapitel 9 vorausgesagt wird, dass Jesus kommt? Wann er kommt? Und es wird auch in Daniel 9 vorausgesagt, dass dort eine Woche ganz besonders schwerwiegend wichtig ist für die Juden. Das steht am Ende und eine Woche lang wird Bund bestätigen, sagen einige Übersetzungen. Also das, welchen Bund gab es zur Zeit Jesu? Entschuldigt, ich mache ein ganz klein bisschen Theologie und Bibelwissen und dann wird es praktisch, okay? Also sammeln wir mal ganz kurz unsere Kenntnisse. Was für einen Bund gab es zur Zeit Jesu? Wir wissen, alten und neuen Bund zur Zeit Jesu. Bevor Jesus kam, was ist der alte Bund? Der alte Bund ist der Bund Gottes mit Abraham. Ich will dich zu einem großen Volk machen, okay? Das ist der alte Bund. Ein Bund Gottes mit dem Volk der Juden. existierte, das war der Bund mit den Juden. Also wir stellen fest, Gott hatte einen Bund mit den Juden. Und das war Tradition geworden. Die Juden waren sich dessen bewusst, Gott kommt zu uns, nicht zu allen Menschen, sondern zu den Juden. Und das ist heute übrigens immer noch genauso. Wir hatten die Möglichkeit, als eine ganze Reihe Prediger im letzten Jahr nach Israel zu reisen. Und wir waren auch in Jerusalem. Und am Freitagabend zum Sabbatanfang sind wir durch die Straßen gegangen, durch das konservative Viertel dort. Und dort ist es so, dass die Männer, die orthodoxen Juden, haben als Lebensaufgabe Bibelstudium. Und davon leben sie auch. Ihre Frauen gehen arbeiten. Sie sind Gottes Volk. Und so standen sie auf den Straßen rum. Und ich habe mich so gefreut. Das ist eine tolle Atmosphäre. Ja? Fast kein Auto fährt. Keine Geschäfte offen. Es ist Sabbat geworden. Und ich habe dann, als ich ihnen begegnete, habe ich Shabbat Shalom. War freundlich. Der zweite, dem wir begegneten, habe ich auch Shalom. Und er antwortete ebenfalls freundlich. Schaute mich an. Und bewegte sich nicht, guckte nicht, sagte nichts. Und dann sagte mir einer, der sich dort auskennt, das musst du verstehen, er fragt sich jetzt, welches Recht hast du, ihm Shabbat Shalom zu sagen. Für ihn bist du ein Hund. Du bist kein Nachfahre Abrahams, er. Er gehört Abrahams Kind. Sie haben 603 Gesetze, die sie halten wollen und sind sich dessen bewusst, dass sie sie nicht halten können. Aber sie versuchen es und sind darum geehrt. Das ist immer noch so. Und zur Zeit Jesu auch. Und das ist die Herausforderung beschrieben ab Vers 24. Matthäus 15. Ab Vers 24. Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Jesus sagt hier etwas ziemlich Hartes, oder? Da kommt eine Frau und will Hilfe und er sagt, es ist nicht gut, den Kindern nimmt und den Hunden vorwirft, den Juden gekommen war. Richtig oder falsch? Wenn wir Daniel 9 lesen, ist das richtig. Er befand sich mitten in diesen 7 Jahren, in denen das Evangelium und diese Ereignisse speziell für die Juden, für Gottes Volk da waren, ein Bund. Er hatte recht, aber es geht weiter, das ist ganz interessant. Und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Die Herausforderung ist hier also, es gibt eine Tradition und es gibt eine Wahrheit. Also es entspricht der Wahrheit, wenn die Juden damals sagten, Jesus ist doch zu uns gekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es mehr, was zur Wahrheit gehört. Schauen wir im Testament. Zacharia Kapitel 8. Und wir lesen wieder aus der Bibel. Und aus der Bibel kommt die Wahrheit, oder? Also was wir jetzt gesagt haben, war Wahrheit. Jesus ist gekommen. Aber jetzt, so spricht der Herr der Heerscharen, also Herr, hier spricht es von Jahwe, der Bundesgott Israels. Genau das, worüber wir jetzt reden. Der Gott Israels, nicht, also nur der Juden. Es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen. Das sind nicht Juden. Und die Bewohner einer Stadt werden zu der anderen kommen und sagen, lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. Das heißt, schon im Alten Testament war, denn Gott hat dem Abraham gesagt, und das vergessen gisst man sehr schnell, wenn es um Tradition geht. Man vergisst und manchmal sogar das Wichtigste. Wenn man daran festhält, aber tut den Menschen Unrecht, weil man das, was eigentlich wichtig ist, vernachlässigt und verneint. Denn und viele hören da auf und sagen, das gilt uns. Ich will dich segnen. Das ist für uns wichtig, der Rest interessiert mich nicht. Aber Gott sprach weiter und er sagte, und du sollst ein Segen sein. Das ist so, als wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, ich gebe dir ein Bündel Geldscheine und bitte verteile das unter denen, die es brauchen. Als wenn du dann sagst, ich habe sie an die weiter, die es brauchen. So hat man zwar dem Wort nach erst einmal recht, aber dem Inhalt nach nicht. Und so geht es nämlich weiter. So werden große Völker und Nationen kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem nach Sacharja sagen können, willkommen, mein Bruder. Er hat aus seiner Tradition, die so weit auch der Wahrheit entsprach, voll das Gegenteil von dem gemacht, wozu er aufgefordert hat. So ist die Tradition. Mir fallen einige Beispiele ein aus unserer Zeit heute. Nebenbei wird hier in Sacharja recht, als er sagt, ich bin zu den Juden gekommen, und auch nicht recht, weil er nicht nur zu den Juden gekommen ist. Und haben wir die Herausforderung, aus der Bibel herauszulesen, was ist jetzt im Moment die sogenannte gegenwärtige Wahrheit. Was ist das? Gegenwärtige Wahrheit zur Zeit Jesu war, er ist zu den Juden gekommen. Die gegenwärtige Wahrheit 3,5 Jahre nach seiner Kreuzigung war, jetzt geht's aber zu den Heiden, jetzt geht's um die ganze Welt. Und die Menschen hatten Probleme immer mit dieser gegenwärtigen Wahrheit. Heute auch. Benutzt bloß mal die Vokabel, sogar bei uns Adventisten, benutzt mal die Vokabel gegenwärtige Wahrheiten. Und manchen sträuben sich die Haare, manche kriegen einen roten Kopf, manche sagen, hör mir auf damit. Weil wir als Adventisten manchmal so als Einzelpersonen noch nicht richtig begriffen haben, was das ist. Manche kommen her und sagen, meinen mit gegenwärtiger Wahrheit für uns zu tun. Beispiel. Zur Zeit Noahs. War es zur Zeit Noahs Wahrheit, dass Gott alle Menschen retten will? Ja. Hat es den Menschen geholfen, darauf sich zu sagen, der Messias wird Gott kommen und Gott will alle die Wahrheit? Es hat den Menschen nichts genützt zu sagen, ja Noah, du bist ein guter Prediger, ich weiß genau, du bist von Gott. So wie du sprichst und die Wunder, die geschehen, dieses Schiff, das du bauen kannst und schau, da kommen schon die ganzen Tiere an. Du bist ein wunderbarer Prediger, du bist mächtig vor Gott, du bist ein Prophet. Alle sollten auf dich hören und ich werde für dich kämpfen. Was nützt das, wenn ich das sage und ich gehe nicht in die Arche? Ich streite für Gott. Ich bin vielleicht auf allen YouTube-Kanälen und im Internet und überall als ich, so wie die meisten Menschen damals. Die gegenwärtige Wahrheit war, geh in die Arche, Punkt. Nicht 200 Jahre früher, nicht einen Tag später, zu diesem Zeitpunkt. Das ist gegenwärtig. Was möchte Gott jetzt tun? Es nützt nichts zu sagen, da ich jung war, war es so. Und es sollte eine Gewohnheit sein, dass wir gemeinsam die Bibel lesen. Es sollte zur Gewohnheit werden, dass wir Gott fragen, Herr, was möchtest du, wie wir jetzt vorwärts gehen in der Gemeinde? Und ich stehe vor der Herausforderung auch in Sachen Evangelisation. Tradition und Wahrheit. Wie machen wir Evangelisation? Wie machen wir Mission? Ich war in einer Gemeinde, das erste Mal, und der Gemeindeleiter stand vorne und machte Bekanntmachungen und sagte, in diesem und bitte kommt alle so weit, wie ihr könnt, damit die Plätze gefüllt sind. Ich saß auf meinem Stuhl und wäre fast gestorben. Ich habe gesagt, was soll daraus werden, wenn der Prediger seine Evangelisation, so ungefähr wie die Amerikaner die Demokratie bringen. Die Amerikaner bringen die Demokratie, indem sie viele Flugzeuge meistens, das ist unpersönlicher, Flugzeuge schicken, schnell in ein Land mit viel Kraft und Gewalt sagen, so jetzt haben wir uns euch Demokratie gebracht. Das ist euer Problem. Übersee geholt, einen großen Saal gemietet, die Stadt zugepflastert mit Plakaten und mit Flyern in den Briefkästen, haben uns dann reingesetzt in die Veranstaltung und geschaut, wer kommt. Und wenn dann einige kamen, von denen sich vielleicht auch jemand hat taufen lassen, der blieb dann nicht lange in der Gemeinde, aber immerhin, unsere Schlussfolgerung war dann, wir haben alles versucht, viel Geld, den begabtesten Redner, den wir kriegen konnten, wir haben richtig Kraft und Macht, haben wir das. Und damit sind wir dann oft zufrieden. Meine Lieben, es mag eine Zeit gegeben haben, in der Gott voller Gnade auch durch solche Menschen zu sich geführt hat. Gottes Art der Evangelisation funktioniert anders. Gottes Lösung sieht so aus, er braucht Menschen. Die Frage ist nicht für mich, also ich möchte euch nur einen Vorschlag machen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt, und Gott wird euch segnen. Aber ich möchte, dass Gott euch reich segnet, ich euch einen Vorschlag machen. Betet nicht und von dem Film berührt sind und denken, Gott hat, es ist doch ein Gott, der mit seiner Hand alles geschaffen hat. Dafür beten wir und das sollen sie erkennen, dafür ist der Film da und das kann der Film. Aber lasst uns vielmehr beten, dass Gott uns bereit. Wie meine ich das? Gottes Methode ist, dass er Menschen zu Menschen führt. Und zwar Menschen, die ihn suchen und kennen, dass er sie zu Menschen führt. Keine Juden. Und der eine sagt zum anderen, komm, wir gehen nach Jerusalem, da ist Yahweh, der Gott Israels, ich gehe auch hin. Und so ist Gottes Methode, dass die Menschen, dass Gott Menschen jetzt durch den Heiligen Geist lebt. Und dieser Mensch braucht keine besondere Ausbildung, er braucht bloß den Kontakt zu Jesus Christus. Wenn er hat oder nicht, wenn er dir begegnet und in dir einen Freund, eine Freundin findet, in dem Moment beginnt Gottes Evangelisation durch Menschen. Und diese Aussage möchte ich natürlich auch begründen. In Apostelgeschichte 10 lesen wir ein Ereignis, eine konkrete Situation. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Wir kennen diese Geschichte wahrscheinlich, erlaubt mir der Zeit wegen, weil wir jetzt kein langes Seminar, sondern nur eine Predigt haben, dass ich das mit meinen Worten einfach wiedergebe. Da ist ein Mann, ein Heide, römischer Soldat, ein Haupt mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Gott schickt einen Engel zu ihm, ja? Wodurch wurde der Mann gläubig? Cornelius. Durch den Engel, der zu ihm kam? Er war schon gläubig. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, werdet ihr merken, dass Cornelius gläubig wurde durch die waren freundlich. Er hatte sicherlich mitbekommen von der Tabea, was die Gutes getan hat unter anderen Menschen. Dieser Cornelius ist wegen anderer gläubiger Menschen, wegen Christen, ist er auf den Gott der Bibel aufmerksam geworden. Er war fromm, er betete, er gab Almosen, er war bekannt als einer, der den Christen freundlich war. Und jetzt bekam er ein Problem und dann schickt Gott einen Engel. Und jetzt, was macht er? Gott bereitet jetzt die Betroffenen vor. Ja, da ist ja schon die erste Frage. Warum reicht das nicht, dass Gott den Engel schickt? Gott schickt einen Engel zu Cornelius. Meine lieben Geschwister, wenn du eine Frage hast über dein Leben, über die Bibel, und Gott würde dir einen Engel schicken, wäre das nicht wunderbar? Wer würde das nicht schön finden? Wisst ihr, meine Lieben, wir sind da manchmal etwas kindlich und glauben, wenn Gott einen Engel schickt, das wäre immer nur schön. Überall, wo ein Engel erscheint, muss er als erstes sagen, fürchte dich nicht. So schön ist das nämlich gar nicht, wenn man einem Engel begegnet. Da kriegt man Angst. Und dieser Engel kommt zu Cornelius. Der hatte jetzt keine Angst, denn das war eine Vision. Als dass ein Engel kommt und er hätte ihn unterrichten können und der Cornelius, alle Probleme wären gelöst. Nein, alles, was der Engel sagt, ist, geh zu Petrus. Warum? Es ist Gottes Methode, Menschen zu... Und Cornelius reagiert sofort. Er schickt seine Diener. Jetzt haben wir zu erreichen und zu Christus zu führen. Ist das schwer? Oder ist es vielleicht schwerer, den Menschen, der Gott kennt, dahin zu führen, den Suchenden zu empfangen? Überleg mal. Was ist schwieriger? Wir denken oft, wir sind in der Gemeinde, die Leute sollen in die Gemeinde kommen, es ist sehr schwierig, die in die Gemeinde zu kriegen. Also die Menschen zu erreichen, sie anzusprechen, das ist schwierig, die Menschen sind die Schwierigen. Wer ihn kennt, das heißt, es gibt für jeden von euch mindestens einen Menschen, den kannst du am besten ansprechen, weil deine Lebenssituation am besten seiner entspricht. Wenn ich einer Frau begegne, die Gott sucht, die in einer Situation Mann nicht verstehen kann, und zweitens, darum hat Gott eine Herausforderung, dich dahin zu bringen, dass du für diese Person, Freundin, Evangelisation ist noch nicht mal eine Frage des Suchenden, denn davon gibt es mehr, als du ahnst. Wenn Gott uns die Augen öffnen würde, wie viele suchende Menschen es hier in Kirchheim oder dort, wo du wohnst, in deiner Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle, an der Supermarktkasse, wo überall die Suchenden, wenn er alle Suchenden mit einem Blinklicht auf dem Kopf ausstatten würde, würdest du denken, es ist Weihnachten, weil es überall blinkt und leuchtet. Das ist nicht Gottes Problem. Und diese Menschen dahin zu bringen, einzusehen, dass sie Hilfe brauchen, ist auch nicht Gottes, was Gottes Problem ist. Mit offenen Armen, nicht richtend, nicht so als welche, die sagen, ja, ich bin ja schon da, mir geht es besser als dir, ich gebe dir gerne, was ich habe, komm du mal auf mein Level, komm in meine Gemeinde. Nein, ihnen zu begegnen, und wir das Problem hatte. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 10, ab Vers 9, dass Gott runterkommt und eine Stimme sagt, schlachte und iss. Dreimal hintereinander. Der Petrus war ein kluger Mann, trotzdem kommt das dreimal runter. Gott wollte sagen, hey, wach auf. Und dann fragt Petrus sich, es steht dort noch, dass ihm nicht klar war, worum es geht. Vers 19. Während Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Petrus hat noch nicht die Bedeutung. Ein, zwei, im selben Kapitel und im nächsten wird er nämlich zur Rede gestellt. Durch dieses Gesicht, durch diese Vision hat Gott Petrus vorbereitet, als die Leute vom Cornelius vor der Tür standen, nicht zu sagen, unrein, unrein von mir, sondern zu sagen, komm. Gott hat Petrus darauf vorbereitet. Und Petrus hat es selbst, Schwestern, dem wurde gesagt, hey, wir haben gehört, da waren Römer waren bei dir und du hast die aufgenommen, hast mit ihnen gegessen, was fällt dir ein? Diese unreinen Heiden. Er musste sich rechtfertigen. Und wisst ihr, was er erzählt? Nein, das hätten manche ganz gerne, dass es so steht. Petrus sagt es mehr. Gott hat mir gezeigt, ich soll keinen Menschen vorbereitet. Den Cornelius, der war schon längst bereit. Und er hat ihm nur noch gesagt, so jetzt, da kannst du hingehen. Da ist ein Mensch, einer meiner Jünger. Wenn du zu dem hingehst, da wirst du mich kennenlernen. Und er hat auf der anderen Seite Petrus genommen, der in der Tradition verhaftet war. Tradition, bis dahin, wir gehen nur zu den Juden. Und auch der Paulus rechtfertigen, er war der Heidenapostel, sondern geht hinaus. Und er hat Petrus vorbereitet auf diese Weise. Und plötzlich, nach Jahrhunderten Vorurteile gegen alle Nichtjuden, war es kein Problem mehr. Gegenwärtige Wahrheit ist, geht raus. Also Gottes Methode sind also Menschen, Wahrheitssucher und Wahrheitskenner zusammen. Bei den einen, bei den Suchern, hat er eine Sehnsucht ins Herz gepflanzt. Versteht ihr, es geht auch nicht darum, dass wir sagen, was für Nöte haben die Menschen? Gibt es Menschen, die Eheprobleme haben, Beziehungsprobleme haben? Gibt es das? Ja, wenn ihr die Leute fragt, was habt ihr für Probleme? Es sind Eheprobleme. Was haben sie noch? Finanzielle Probleme, Beruf, Gesundheitsprobleme. Und dann überlegt mal, was wäre die Lösung für diese Probleme? Du, der du Jesus kennst und vielleicht sogar erlebt hast, wie er dir in solchen Problemen geholfen hat, du weißt die Lösung. Die kommen nicht auf die Idee, dass sie sagen, oh, ich habe Gesundheitsprobleme, ich glaube, ich gehe mal zu den Adventisten. Die kommen nicht auf die Idee zu sagen, mit meiner Ehe klappt es nicht so, oder ein Mann sagt, meine Frau ist mir gerade weggelaufen, ich glaube, ich gehe mal, das ist ein Adventist. Die kommen nicht auf die Idee, Freunden suchen, zum Arzt gehen oder im Internet oder sonst wo suchen, weil sie eine Sehnsucht haben. Gott weiß, dass eigentlich er die beste Hilfe ist. Und dass, wenn sie Gott kennenlernen würden, wie ist, dann würde ihr Herz. Das kann er aber nur tun, wenn seine Leute bereit sind, Menschen freundschaftlich zu begegnen. Sehnsucht nach verlorenen Menschen. Cornelius war ein guter Mensch, aber er war verloren. Und Gott hat es so gemacht, dass er jemandem begegnen konnte, der Gott kannte. Gottes Problem ist weltlich gesinnt. Sie würden Christus lieben, wenn sie ihn kennen würden. Die Menschen haben Vorstellungen von Gott, von dem Glauben, von der Bibel, von Christus, von Gläubigen. Die sind ja völlig irreal. Zum Teil auch nicht. Es gibt so Christen. Es gibt Christen, die nur darauf pochen, dass man alles richtig macht und wenn jemand was falsch macht, dass sie ihm sofort das unter die Nase reiben. Es gibt so Christen, die immer wie trübe Tassen durchs Leben gehen, als wären sie nicht in Wasser, sondern in Zitronensaft getauft worden. Es gibt so Christen, die denen wirklich anderen, wo jeder gleich merkt, das sind doch Heuchler. Ja, das gibt es. Und wo sollen die Menschen jetzt kennenlernen, was da für eine Kraft, für eine Freude dahinter ist? Sie brauchen euch. Gott braucht dich. Und das ist auch in Deutschland so. Die Kraft und die Freude und Liebe des Heiligen Geistes in ihrem Leben merken. Da geschieht es, dass Gott plötzlich, habe ich es erlebt, dass regelmäßig im Gottesdienst 30 bis 40 Gäste waren. Plötzlich. Und niemand wusste woher. Sie haben keine Werbung gemacht. Sie waren plötzlich da. In Deutschland. Mehrfach, nicht nur einmal. Und zwar jedes Mal. Ob kleine oder große Gemeinde, jedes Mal, wenn Adventisten nicht mehr damit zufrieden waren, dass sie dazugehören, sondern anfingen, ihre Liebe zu leben. Das Leben miteinander teilen. Wenn in einem Bibelkreis, wo es um Sabbat ging, plötzlich Gott Menschen schickt, die sitzen zum ersten Mal da drin im Bibelkreis. Man kommen sie her? Ja, wir kamen hierher, weil wir hörten, dass sie eins wissen. Wie leben sie das? Wie oft hat eine Frage beantwortet, wie man Sabbat lebt? Wie? Was er dir für Freude schenkt. Meine Lieben, an dieser Stelle breche ich die Predigt ab. Das heißt, ich beende sie. Es ist ein Gedankenanstoß gewesen, darüber nachzudenken, ob wir zufrieden sein wollen, gerade auch für uns hier jetzt in Kirchheim, wenn wir Veranstaltungen haben. Ob wir zufrieden sind damit, wenn der Prediger Vorträge hält. Ob wir zufrieden sind damit, wenn wir Werbung gemacht haben. Und das kommt, wir sind erst dann zufrieden, wenn wir von ihm wissen, wer er ist, wo er herkommt, was ihn beschäftigt, wonach er Sehnsucht hat. Und er unser Freund geworden ist. Und das ist der Moment, wo er erlebt, dass Menschen keine Mitglieder in der Adventgemeinde sind, sondern Jünger. Herzen brennen. Deren Herz dich, wo die Gemeinde davon geprägt ist, dass man einander liebt mit göttlicher Liebe und dass Gott täglich hinzufügt, die gerettet werden. Das ist Gottes Vision von Gemeinde und ich bin davon noch hier in Kirchheim. Gott segne euch dabei und wenn ihr dabei Fragen habt, fragt euren Prediger oder mich. Gott segne euch. Amen.